MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Ivo Makota. Mit Spannung wurde sie erwartet, die erste Enzyklika von Papst Leo XIV. Ihr Titel lautet Magnifica Humanitas, über die Bewahrung des Menschen im Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Unsere Vatikanexpertin und Kollegin Severina Bartoniczek war in Rom bei der Vorstellung dabei. Ja, es geht um KI in der Enzyklika, aber vor allem um den Menschen.
Es geht darum, dass der Mensch und das Gemeinwohl in den Mittelpunkt gestellt werden muss bei jedem digitalen Fortschritt und insbesondere in dem Epochenwandel, in dem wir uns gerade befinden. Und darin warnt der Papst zum Beispiel vor Entmenschlichung und auch die Sorge, dass die Menschen, die da nicht mitkommen, zurückgelassen werden. Also grundsätzlich spricht er sich für eine Beteiligung aller an dieser Technologie auch aus. Was er besonders kritisiert, kann man sagen, ist, dass diese Technologien in den Händen von ganz, ganz wenigen Unternehmen liegen. Und das macht natürlich die Zugriffsmöglichkeiten und den Einfluss auf die Entwicklung dieser Technologien nochmal besonders schwierig.
Kirche und neue Technologien, das war ja selten eine einfache Beziehung. Und jetzt klingt das auch wieder nach viel Kritik.
Dabei verteufelt er aber auch die Technologie nicht. Also er sagt durchaus, da gibt's viel Nützliches und viel Fortschritt, der der Menschheit auch helfen kann. Er mahnt aber auch zur Wachsamkeit, also genau nicht unbeteiligt daneben zu stehen und zu schauen, wie sich diese künstliche Intelligenz beispielsweise entwickelt, sondern auch ganz klar daran teilzuhaben und sagt auch, er möchte und die katholische Kirche möchte auch weiter an dieser Entwicklung teilhaben und möchte sich auch einbringen und im Gespräch bleiben mit Technologieunternehmen zum Beispiel.
Dass die Kirche sich für den Menschen einsetzt, ist ja wenig überraschend. Aber etwas Neues gab es dann doch bei der Vorstellung. Denn eine normale Pressekonferenz, wie sonst immer, war es diesmal nicht.
Er hat das jetzt in einen ganz anderen feierlichen Rahmen gehoben. Also es waren auch nicht nur Kurienmitarbeiter eingeladen und Journalisten auch. Sie durften keine Fragen stellen, aber sie durften teilnehmen, sondern auch ganz, ganz viele ausländische Diplomaten. Die haben zugehört in der Vatikanischen Synodenaula verschiedenen Experten. Und auch da saßen jetzt nicht nur Kurienkardinäle, also die waren auch da, sondern auch Fachleute. Also es waren zwei Theologinnen da, die die Enzyklika eingeordnet haben. Und der Vatikan hat auch noch einen KI-Entwickler eingeladen. Auch, dass der Papst selbst eine Ansprache gehalten hat, war auch nochmal außergewöhnlich. Also, dass ein Papst seine Enzyklika selbst vorstellt und dem, was da auf über 100 Seiten geschrieben ist, nochmal Nachdruck verleiht, das ist auch tatsächlich ein Novum.
Magnifica Humanitas, so die erste Enzyklika von Papst Leo XIV. Wer mal reinschauen will, auf der Homepage der Deutschen Bischofskonferenz kann man sich die Enzyklika anschauen. Päpstliche Rundschreiben sind viel zu theoretisch und damit meist nur schwer verständlich. Das ist die Kritik, die den sogenannten Enzykliken oft vorauseilt. Papst Leo hat sich bei Themen wie Frieden in der Vergangenheit immer klar positioniert. Deshalb war man jetzt gespannt, ob er in seiner ersten Enzyklika zum Thema künstliche Intelligenz auch Tacheles spricht. Professor Michael Rieder von der Hochschule für Philosophie in München hat die Enzyklika für uns mal gelesen. Ihn hat vor allem überzeugt, wie der Papst den Einsatz von KI in Konflikten verurteilt.
Weil diese Technisierung des Krieges in der Optimierungslogik durch KI eben sozusagen die Ziele möglichst gut zu identifizieren und in dieser anonymen Logik des technisierten Krieges eben auch die Perspektive, die Opfer gar nicht mehr hörbar machen. Insofern finde ich auch diesen Begriff, KI zu entwaffnen, sehr stark und sehr eindrücklich, zu verhindern, so formuliert er, dass sie den Menschen beherrscht. Und das ist in der Tat eine moralisch sehr starke, akzentuierte Position, die ich heute angesichts der Normalisierung und Technisierung des Krieges mehr als notwendig und überzeugend finde.
Professor Rieder arbeitet mit am Zentrum für verantwortliche KI-Technologien, das die Jesuitenhochschule gemeinsam mit der Technischen Universität München und der Uni Augsburg betreibt. Hier forscht Rieder mit seinen Kollegen auch zu den Folgen von KI für die Medizintechnik.
Da haben wir ganz explizit tolle Errungenschaften, die die Technologie voranbringt. Und gleichzeitig sehen wir, dass die Technologie beispielsweise vor allem für den weißen Mann Mitte 50 am besten geeignet ist, den besten Output generiert. Das ist eine Verzerrung, wenn wir sagen, die Würde aller Menschen zählt gleichermaßen. Wir müssen gemeinwohlorientiert sein. Dann müssen wir kritisch reflektieren, genau an welchen Stellen bringt die KI das Problem. Und dafür ist sozusagen der Impuls und die Vision, die Papst Leo mit der Enzyklika vorgelegt hat, mit Sicherheit eine äußerst gewinnbringende Anregung.
Die Enzyklika zeigt also, beim Thema künstliche Intelligenz will Papst Leo nicht im Theoretischen bleiben, sondern ganz konkret über Verantwortung, Frieden und die Grenzen der Technik sprechen. Wenn es nach ihm geht, soll die Kirche nicht nur mahnen, sondern die Debatte aktiv missgestalten. Alle 14 Tage neu gibt's unser preisgekröntes Magazin Innehalten. Ein Magazin, das die einstige Kirchenzeitung ins Heute geholt hat und das in jeder Ausgabe ganz viele tolle Geschichten und Beiträge hat, die man so nicht überall zu lesen bekommt. So auch diesmal in der aktuellen Pfingstausgabe. Was Sie diesmal nicht verpassen und unbedingt lesen sollten, das weiß wie immer mein Kollege und stellvertretender Chefredakteur Florian Ertl, der jetzt bei mir ist. Servus Florian.
Ivo, grüße dich.
Florian, ich habe in der aktuellen Ausgabe gelesen, dass ihr in Fröttmanning in der Nähe der Allianz Arena wart. Was hast du da angeguckt? Warst du beim Allianzstadion oder wo bist du da unterwegs gewesen?
Ich war da schon öfters, aber diesmal war mein Kollege, der Joachim, dort. Und zwar waren wir bei der ältesten Kirche hier auf Münchner Stadtgrund eigentlich.
Ist das diese Kirche, die so halb im Boden verschwindet?
Da darf man sich nicht täuschen. Also es ist die Heiligkreuzkirche, das ist richtig. Es gibt aber ein Duplikat von ihr.
Aha.
Die wurde seinerzeit, die Duplikatskirche, von einem Künstler errichtet, als die Allianz Arena eröffnet wurde, also 2005, 2006. Mhm. Zur Erinnerung daran, dass der dortige Weiler Fröttmanning eigentlich ein versunkenes Dorf ist. Ja?
Ah.
Und das sollte sozusagen ja einer über 1000-jährigen Geschichte dort ja irgendwie ein bisschen Tribut zollen. Denn gut 1000 Jahre ungefähr hat Fröttmanning vor sich ganz beschaulich dahingelebt, derweile. Und dann kamen die biblischen Plagen über ihn sozusagen mit der Mülldeponie, mit der Kläranlage.
Ich dachte jetzt schon, jetzt kommt mit dem FC Bayern oder so.
Um Gottes Willen. Ja. Die Allianz Arena war dann am Ende auf der letzten bebauten Fläche. Also der Weiler ist tatsächlich heute nicht mehr existent, er ist versunken. Aber die uralte romanische Kirche, die gibt es noch, wurde zweimal vor der Zerstörung gerettet durch die Autobahn.
Ja. Okay.
Ich habe seinerzeit noch den Retter der Kirche, einen sehr engagierten Mann, kennengelernt, der sich wirklich sehr, sehr für den Erhalt dieser alten Kirche eingesetzt hat. Mhm. Ja, und mein Kollege hat das Kirchall heute mal besucht, weil es gibt da drinnen wirklich einzigartige Zeichnungen mit Kalk direkt auf den Ziegelstein. Lebensbäume, Sonnensymbole, also schwer zu deuten, ob die jemals entziffert werden oder geklärt, ist nicht klar.
Mhm.
Und ein Besuch lohnt sich tatsächlich. Es ist schwierig hinzufinden bei diesen ganzen anderen infrastrukturellen
Ja, Hürden. Bestimmt.
Und sie ist auch nicht immer geöffnet. Aber wir haben am Ende des Beitrags haben wir die entsprechenden Adressen, wo man sich hinwenden kann, wenn man tatsächlich mal live vor Ort sie sich anschauen will. Mhm. Ansonsten auch geschlossen. Drumherum ist ein Friedhof, ein schöner, auch ein kleiner. Es ist auch so ein Erlebnis. Und das Ambiente ist, sage ich mal, sehr einzigartig und speziell.
Da fahren ganz viele Menschen irgendwie in Urlaub nach Italien, besuchen Kirchen und sonstiges. Da haben wir sowas in München und in der Umgebung. Und ich weiß nicht mal was davon. Sehr schön, vielen Dank. Ja, aber nicht nur das, ihr wart auch noch in der Bahnhofsmission, allerdings nicht hier bei uns in München, sondern bei der Würzburger, also Stichwort Katholikentag. In der Verbindung, glaube ich, kommt die Geschichte zusammen.
Ja, obwohl es mit dem Katholikentag gar nicht so viel zu tun hat. Der dortige Bischof, der Franz Jung, der leistet einmal im Monat dort tatsächlich einen Dienst, eine Nachmittagsschicht, 4 Stunden. Und es ist ganz schön, mein Kollege Alois Bierl hat ihn besucht. Und ich muss ja dazu sagen, meine eigene Biografie ist auch stark bahnhofsmissionsgeprägt. Ich habe meinen Zivildienst vor über 30 Jahren seinerzeit in der Münchner Bahnhofsmission gemacht und habe noch etliche Jahre immer jede Woche einen Nachtdienst dort, also von 7 bis 7, abgeleistet. Deswegen, die Geschichte ist mir nicht fremd und die Tätigkeiten vom Brote schmieren, von Leuten zum Zug bringen oder abholen oder Sozialberatung durchführen, was der Bischof macht, ist sehr authentisch. Warum macht er das eigentlich?
Ja.
Und zwar war es der Auslöser seiner eigenen Bischofsweihe. Da wird der Kandidat auch immer gefragt, ob er sich für die Armen und die Notleidenden auch einsetzen möchte. Und da hat es beim Bischof Jung dann Klick gemacht und der wollte das irgendwie tatsächlich praktisch umsetzen. Mhm. Und jetzt für die Bahnhofsmissionsarbeit, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt spezielle Vorkenntnisse oder großartige Schulungen oder irgend sowas. Und das war also relativ niederschwellig, genauso niederschwellig wie die Einrichtung selbst. Mhm. Und deswegen lässt er sich jetzt tatsächlich in seinem sehr vollen Terminkalender jeden Monat da 4 Stunden freischaufeln.
Finde ich aber sehr, sehr cool. Das ist auch eine coole Story. Absolut, oder?
Also lesenswert und vielleicht auch für den einen oder anderen. Man kann als Ehrenamtlicher sich immer wieder auch hier in München bewerben.
Ja,
und
klar.
Nur zu.
Na super. Das und mehr gibt's also in der neuesten Ausgabe unseres Inhalten-Magazins im Abo, vielen Kirchen und digital natürlich mit der Inhalten-App, egal auf welchem Weg. Wir wünschen eine gute Zeit beim Lesen und Entdecken und dir, lieber Florian, eine schöne erste Pfingstferienwoche.
Ebenso, danke.
Ja, bei Heiligen ist es wie bei Superstars. Da gibt's die, die jeder kennt und dann eher Unbekannte. Der heilige Franziskus gehört aber definitiv zur A-Liga der Heiligen und er ist auch ein toller Schulpatron für uns, so Isabella Klauser. Sie leitet die erzbischöfliche Franziskus-Grundschule hier bei uns in München.
Heilige sind ja immer ein Vorbild und der Franziskus ist da sicher auch ein Vorbild dafür, wie können wir schön miteinander hier in der Schule zusammen leben, zusammen lernen und wie können wir auch mit der Natur umgehen, mit der Schöpfung Gottes. Und das wollen wir den Kindern auf jeden Fall mitgeben.
Und dass die Schule unter dem Schutz und dem Namen eines Heiligen steht, ist für sie ein schönes Zeichen.
Also ich glaube, das ist für die Kinder wirklich, die identifizieren sich ja mit diesem Patron dann auch. Die kennen die Erzählungen, das wird in jeder Jahrgangsstufe immer wieder aufgegriffen. Und das biografische Lernen ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, auch im religiösen Entwickeln, in der religiösen Ausdrucksfähigkeit. Und durch so Erzählungen kann man den Kindern das wunderbar nahebringen.
Wie gut das funktioniert, das merkt man spätestens dann, wenn die Viertklässler von ihrem Heiligen erzählen.
Ich finde es toll, dass er sich so stark für die Tiere und die Umwelt eingesetzt hat.
Ich fand es gut, dass er dann gesagt hat, ich will nicht mehr reich sein, um sich auch in andere Leute reinzufühlen.
Vielleicht hatte er ja auch seine Eltern ein bisschen lieb und er musste erst drüber nachdenken, ob er sie vielleicht wirklich verlassen sollte.
Ich fand es schön, dass er so glücklich war, obwohl er ja quasi nichts hatte.
Heilige sind keine Superstars, aber genau das macht sie zu guten Schulpatronen, sagt Isabella Klauser.
Dass man einfach auch sieht, das waren jetzt auch keine perfekten Menschen, die hatten auch ein Leben und sie haben ihr Bestes getan, um trotzdem was Gutes zu tun, was mit ihrem Leben zu bewirken. Die können Vorbilder sein. Und das ist einfach für die Kinder greifbarer dadurch.
Dieses Jahr feiert die Kirche übrigens den 800. Todestag von Franz von Assisi. Seine Schule im Erzbistum feiert natürlich mit. Linda Burkhardt für das MKR, das Kirchenradio.
Ja, Bayern entspannt in den Pfingstferien und gefeiert wird in dieser Jahreszeit auch gern. Ja, zum Beispiel stehen jetzt gerade in den Pfarreien wieder viele Firmungen im Kalender. Vielleicht auch in ihrer Familie oder aber sie wurden gefragt, ob sie Pate sein wollen für einen Firmling. Lena Neidlein ist Gemeindereferentin in Nürnberg und erklärt kurz, wozu so ein Firmpate eigentlich da ist.
Während die Jugendlichen vom Bischof gesalbt werden, stehen der Firmpate oder die Firmpatin hinter den Jugendlichen und legen die Hand auf die Schulter auf. Das bedeutet im Glaubensleben, im Alltag, dass da einfach jemand ist, der hinter dir steht. Und der auch nochmal deutlich macht, du bist auf dem Weg zum Erwachsenwerden nicht allein.
Paten gibt's ja auch bei der Taufe. Da suchen die natürlich die Eltern aus. Bei der Firmung schaut das schon etwas anders aus. Da dürfen die Jugendlichen selbst entscheiden, wer im Gottesdienst hinter ihnen steht.
Es hilft ihnen auch dabei, sich so selber ein bisschen zu empowern und zu sehen, auch im Glaubensleben kann ich Entscheidungen treffen und bin da nicht an Rollenerwartungen gebunden. Das ist ganz wichtig, dass man das auch ernst nimmt. Und das soll auch jemand sein, zu dem er Vertrauen hat und nicht nur jetzt vielleicht ein Onkel oder eine Tante sein, die von den Eltern ausgewählt wird.
Ein Begleiter fürs Erwachsenwerden, der einem den Rücken frei hält. Tja, das ist der Firmpate. Da darf man also auch mal ruhig stolz sein, wenn man gefragt wird. Ja, wir stecken mitten in den Pfingstferien hier bei uns in Bayern und knacken gerade jeden Tag ja fast die 30-Grad-Marke. Der Sommer ist mit voller Wucht da und was die einen feiern, ist den anderen ein Grund zur Sorge. Die Waldbrandgefahr nämlich hier bei uns in Bayern steigt. Meine Kollegin Maria Ertl hat deshalb mal mit einem Förster gesprochen.
Täglich ist Thorsten Ehnle mit seinem Jagdhund Karim im Wald unterwegs. Er ist Förster im Kirchenwald in Neumarkt St. Veit. Sein Blick ist dabei nach unten gerichtet.
Das Gras, der Bodenbewuchs, das Moos, das dann austrocknet, das dann verfärbt. Und da sieht man recht gut, wie trocken dann der Zustand von der Bodenvegetation ist und somit auch die Gefahr für den Wald.
Die Waldbrandgefahr ist trotz des vielen Regens im Frühling ein Thema, vor allem an Wanderwegen.
Der größte Auslöser ist der Mensch, verursacht durch unachtsam weggeworfene Zigarettenkippen oder auch vom Auto, in dem es in hohem Gras abgestellt worden ist. Wenn im Wald Feuer gemacht wird, gegrillt wird, das sind die größten Gefahren, wo Waldbrand ausgeht.
Deswegen unbedingt Autos nur auf ausgewiesenen, gekiesten Parkplätzen abstellen und absolutes Rauch- und Feuerverbot im Wald. Und wenn es doch brennt, dann sofort handeln, sagt Förster Ehnle.
Wenn der Brand dann sehr gering ist, kann ich, wenn ich Wasser dabei hätte, eben das versuchen, aber grundsätzlich einfach gleich die Feuerwehr rufen. Lieber einmal zu viel wie einmal zu wenig.
Und wer Angst hat, dass er der Feuerwehr nicht genau sagen könnte, wo er da gerade im Wald steht, ein Hoch auf die Technik.
Mittlerweile hat jeder Telefon dabei und am Telefon kann man sein, wenn das GPS-Signal aktiviert ist, einfach seinen Standort erkennen und sehen und kann man das eben mit dieser Hilfe der Polizei bzw. der Feuerwehr melden.
Wer wissen will, wie hoch die Waldbrandgefahr in seiner Umgebung ist, eine Prognose gibt's beim Deutschen Wetterdienst.
Jedes Jahr an Pfingsten setzen die Theaterspieler aus Bad Endorf einem Heiligen oder Seligen ein Denkmal. Und zwar von Irmengard bis Jakobus. Seit 1790 gibt es die Theatergemeinschaft und heuer ist der selige Pater Rupert Meyer die Hauptfigur auf der Bühne. Am Pfingstmontag war Premiere über das Leben und Wirken des Münchner Jesuitenpaters.
Gleich drei Hauptdarsteller teilen sich die Rolle des Pater Rupert Meyer. Man sieht ihn zum einen in jungen Jahren als lebenslustiger Student mit einer Leidenschaft fürs Schwimmen und Reiten, erzählt Spielleiter Werner Hoffmann.
Dann sehen wir natürlich sein Wirken im Ersten Weltkrieg. Wir sehen dann relativ lang, wie er in München eben Zuwanderer-Seelsorger, wie er karitativ gehandelt hat, wie er sich den Menschen zugewendet hat und denen geholfen hat. Das ist ja der Grundstein dafür, dass dann die Münchner ihn später als Nothelfer angerufen haben und er so eine Bedeutung erlangt hat.
Auf der Bühne spielt sich auch der Widerstand des Paters gegen das Naziregime ab, die KZ-Haft und Internierung in Kloster Ettal. Weil er bis dahin vielen Münchnern in Not beistand, war Meyer so beliebt, aber auch wegen seines Humors. Und für Spielleiter Werner Hoffmann kann er auch heute noch als Vorbild dienen.
Da ist viel dabei. Das ist schon eine sehr vielschichtige Gestalt, der Pater Rupert Meyer, mit vielen Seiten. Ich denke, dass jeder Zuschauende was Unterschiedliches mit ihm wird, aber auf jeden Fall, dass keine Angst haben, Mut haben und einzustehen für die Werte der Menschlichkeit oder wir können auch sagen, der christlichen Werte. Das, glaube ich, ist ganz entscheidend.
Für alle Menschen da sein, aber nie vor der menschenverachtenden Ideologie der Nazis einknicken. Diese Haltung des Paters haben die Endorfer bei der Premiere wohl gut rübergebracht.
Die Menschen waren wirklich berührt von Pater Rupert Meyer. Es ist deutlich worden, dass wir das auch spielen, weil es Bezüge zur heutigen Zeit gibt. Und auch da haben wir einige Rückmeldungen gekriegt, dass das angekommen ist. Es war so ganz klassisch nach dem Vorhang erstmal still, bevor dann der Applaus gekommen ist. Das war ein deutliches Zeichen dafür, dass die Botschaft des Theaters angekommen ist.
Zum letzten Mal ist das Stück von Autor Hubert Bomber 2003 aufgeführt worden. Werner Hofmann hat mit seiner Co-Spielleiterin Franziska Deindl weite Teile übernommen. Insgesamt transportieren die Endorfer Theaterer heuer aber die Botschaft etwas anders als vor gut 20 Jahren.
Also zum Beispiel haben wir eben das Wirken in München ausgebaut. Wir haben da Zeitzeugenberichte gefunden, die zum Beispiel in Weichtszenen zu sehen sind. Das ist einfach so entscheidend für diesen Seelsorger, dass er beim Menschen war und wirklich da schon unglaublich ein Netzwerk aufgebaut hat in München, um den Menschen zu helfen.
Insgesamt stellen die Endorfer den Pater nicht nur als Seligen, als Vorbild dar, sondern auch seine Zweifel und seine Ohnmacht. Der Endorfer Rupert Meyer ist ein Kämpfer gegen die NS-Herrschaft, aber in erster Linie ist er ein Seelsorger. Willi Witte für das MKR, das Kirchenradio.
Bis Ende Juni bringt das Theater Bad Endorf sein Stück über den seligen Pater Rupert Meyer auf die Bühne, immer freitags um 20 und sonntags um 14 Uhr. Mehr Infos gibt's auf der Homepage der Chiemgauer Heiligenspiele. In ein paar Tagen feiert die katholische Kirche Frohen Leichnam. Eins der kompliziertesten Feste überhaupt, denn mit einem Leichnam hat Frohen Leichnam gar nichts zu tun. Aber was genau feiern wir denn dann da? Mehr dazu jetzt in Stichwort Kirche.
Stichwort Kirche.
Heute das Fronleichnamsfest, erklärt von Willi Witte.
Das Wort Fronleichnam kommt aus dem Mittelhochdeutschen. Fron heißt da Herr und Leichnam kommt von Lichnam und das steht für den lebendigen Leib Christi. Der Leib Christi wiederum bezeichnet die gewandelte Hostie. Und weil das seit dem Mittelalter sehr farbenprächtig und auch mit Musik abläuft, hat man den Fronleichnamstag früher auch den Prangertag genannt. Von Prangen, was so viel wie Schmücken heißt. Das Fest geht wohl auf die Nonne Juliana von Lüttich zurück. Sie hat beim Gebet den Mond gesehen und der war an einer Stelle verdunkelt. Christus selbst hat ihr dann in ihren Visionen erklärt, dass der Mond die Kirche ist und der dunkle Fleck das Fehlen eines Festes zeigt. Und zwar für das Sakrament der Eucharistie, also des Abendmahls. 1264 hat Papst Urban IV. Das Fest von Leichnam dann offiziell in die katholische Kirche eingeführt. Heutzutage fällt es immer auf den zweiten Donnerstag nach Pfingsten. Am Fronleichnamstag gibt es in fast allen Städten und Gemeinden Prozessionen. Dabei geht ganz vorne der Priester, er trägt das Allerheiligste, also eine Hostie, in einer sogenannten Monstranz. Das ist ein goldenes Schaugefäß, in das ein Glasfenster eingebaut ist. Der Prozessionszug macht an 4 Stationen den Feldaltären halt. Sie sind mit Blumenteppichen geschmückt. Hier werden die Anfänge der Evangelien gelesen, Fürbitten gesprochen und der Pfarrer spendet den Segen. In vielen Orten hängen an den Häusern Fahnen. Eine der letzten Seeprozessionen findet am Staffelsee im Landkreis Garmisch-Partenkirchen mit feierlich geschmückten Booten und Fähren statt.
Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.
Der Ton wird rauer in Deutschland. Das merken wir an allen Ecken und Enden. In einigen Jobs ist das zwar unschön, beeinflusst die Arbeit, aber jetzt nicht unbedingt. Im sozialen Bereich ist es da schon etwas schwieriger. Wie man mit der sich ändernden Stimmung im Land umgehen kann, das zeigt ein Papier, das der Verein Invia entwickelt hat. Meine Kollegin Brigitte Strauß hat mit der Vorständin Maria Gabel und mit der Leiterin der katholischen Bahnhofsmission Bettina Spahn darüber gesprochen. Brigitte, was ist das denn für ein Papier und warum ist das Ganze gerade für diesen Verein so wichtig?
Ja, also das Papier, um das es geht, ist eine 24-seitige Broschüre. Darin steht der Verhaltenskodex, den sich der Verein auferlegt hat, mit eigentlich ganz selbstverständlichen Dingen, dass niemand wegen irgendwas diskriminiert wird und dass zum Beispiel Korruption nicht geduldet wird. Und dann steht da immer auch noch, was das für die einzelnen Mitarbeitenden bedeutet. Also beispielsweise, ich achte auf Diskriminierungsfreiheit in Wort und Schrift. Logisch denkt man sich da, aber wenn man sich anschaut, in welchen Feldern Invia arbeitet, wird schon deutlicher, warum das so wichtig ist. Invia ist ja ein Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit, ursprünglich gegründet, um alleinreisende Mädchen und Frauen vor Ausbeutung und Menschenhandel zu schützen. Eine Einrichtung ist die Bahnhofsmission, andere sind Mädchenwohnheime und um das ganz große Thema Migration kümmern sie sich auch. Jede Menge Orte also, wo Diskriminierung stattfinden kann.
Aber die Dinge, die da drin stehen, sind doch eigentlich selbstverständlich. Das hattest du ja auch eben schon gesagt. Warum braucht es denn da jetzt so ein Papier?
Weil es jetzt zwar so ist, aber es eben derzeit Strömungen gibt, die das gerne anders hätten. Zum Beispiel gab es wohl Leute mit rechtsextremer Gesinnung, die bei verschiedenen Bahnhofsmissionen als Ehrenamtliche anheuern wollten. Nicht in München, aber an anderen Orten. Und wie die dann mit denen oder über die Hilfesuchenden reden, kann man sich ja lebhaft vorstellen. Aber wenn es so einen Verhaltenskodex gibt, den alle Mitarbeitenden hauptberuflich und ehrenamtlich unterschrieben haben, dann kann man damit wedeln und sagen, so nicht, meine Lieben. Hier gibt es gewisse Werte und Umgangsformen, die eingehalten werden müssen. Und das kann dann sogar arbeitsrechtliche Konsequenzen haben. Also es hat auch schon Abmahnungen deswegen gegeben.
Über das und noch viel mehr hast du mit den beiden Frauen gesprochen für unsere Sendung Total Sozial. Das ganze Interview gibt's auf innehalten.de und jederzeit überall, wo es Podcasts gibt. Danke dir, Brigitte. Sie und das MKR in den Pfingstferien. Schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Ja, viele haben Urlaub in diesen Pfingstferien und damit hoffentlich auch etwas Zeit zum Lesen. Die passenden Buchtipps, die gibt's jetzt von uns. Buchprofile, der MKR-Lesetipp. Der Roman.
Marie Molsberg, Donnersonntage. Der Roman spielt Ende der 1960er Jahre in einem kleinen Ort im Westerwald. Während sich Deutschland verändert, mit Studentenbewegung und neuen Ideen von Freiheit, gelten im Dorf noch die alten Regeln. Die 29-jährige Renate fühlt sich gefangen in ihrer Ehe und im engen Leben auf dem Land. Dann verliebt sich der 19-jährige Raimund in sie. Zwischen den beiden entsteht eine Liebe, die im Dorf für Empörung sorgt. Schließlich kommt es zur Scheidung und das bedeutet für Renate, dass sie ihren kleinen Sohn nur noch mit Erlaubnis ihres Ex-Mannes sehen darf. Ein gefühlvoller Roman über Liebe, Mut und den Wunsch, aus festen Rollen auszubrechen. Donnersonntage von Marie Molsberg kostet 24 Euro.
Das Kinderbuch.
Poonam Krishan. Erste Hilfe. Entdecke deine Superkraft. Dieses Sachbuch zeigt Kindern, wie sie in Notfällen helfen können. Schritt für Schritt erklärt es wichtige Erste-Hilfe-Themen. Was tun bei Nasenbluten, Verbrennungen oder wenn jemand bewusstlos wird? Mit einfachen Erklärungen, vielen Bildern und kleinen Übungen lernen Kinder ruhig zu bleiben und Hilfe zu holen. Dabei macht das Buch Mut und zeigt, jeder kann helfen, auch Kinder. Spielerisch vermittelt es Wissen über den Körper, Sicherheit und den Umgang mit Notfällen. Ein spannendes Mitmachbuch für neugierige Kinder, das Selbstvertrauen gibt und wichtige Fähigkeiten vermittelt. Geeignet ab 7 Jahren. Erste Hilfe. Entdecke deine Superkraft von Poonam Krishan kostet 15 Euro.
Das Sachbuch.
Peter Wohlleben. Bakterien, die heimlichen Helden. Viele Menschen denken bei Bakterien sofort an Krankheiten. Doch dieses Buch zeigt, die winzigen Lebewesen sind oft echte Helfer. Der Autor erklärt spannend und verständlich, wie wichtig Bakterien für Menschen, Tiere und die Natur sind. Sie helfen beim Verdauen, sorgen für fruchtbare Böden und halten ganze Ökosysteme am Leben. Ohne sie gäbe es vieles nicht, was für uns selbstverständlich ist. Mit vielen Beispielen aus dem Alltag macht das Buch deutlich, wie faszinierend die unsichtbare Welt der Bakterien ist und warum wir sie besser verstehen sollten. Bakterien, die heimlichen Helden von Peter Wohlleben kostet 23 Euro.
Buchprofile, der MKR-Lesetipp. Alle Buchempfehlungen finden Sie im Michaelsbund Onlineshop und in der Buchhandlung Michaelsbund. Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden. Okay.